So. Den brauche ich nicht. Jetzt nicht, später. Vielen Dank, Hans-Jörg. So. So. Ich bereite alles vor. Ihr dürft gerne weiter in der Haltung bleiben, in der ihr gerade wart. Gott ist auch in der Predigt mittendrin. Ist gut, oder? Das ist richtig gut. Freue ich mich drauf. Ich bete kurz und dann starten wir. Jesus, danke, dass du treu bist und danke, dass du uns wirklich wichtige Impulse im Gottesdienst gibst. Und ich bete echt für offene Herzen, für offene Ohren, dass all die Lügen, die sich in unser Herz eingeschlichen haben, dass sie in deinen Namen, Jesus, jetzt verschwinden und Wahrheiten reinkommen und sich wirklich diese Lücken mit Wahrheiten füllen in unserem Herzen. Amen. Amen. So, ich weiß nicht, wie eure Woche war. Meine war sehr warm. Euch auch? War euch auch warm? Ja. Bitte? Keine lange. Ich habe heute zum ersten Mal die lange Hose an. Ja, es ist wie hier drin wirklich warm. Aber ich hatte auch eine richtig gute Woche. Und es gab eine Situation, wo ich euch kurz mit reinnehmen, fand ich total schön, weil Gott in jedem Moment in euer Leben hineinspricht und er möchte euch ermutigen. Es war ein Tag wie jeder andere auch. Ich wollte ein paar Sachen erledigen und bin zur Garage gegangen und wollte mit dem Auto kurz noch ein paar Erledigungen machen, damit ich für diesen Tag gut vorbereitet bin. Und dann wollte ich das Auto starten und dann sagte das Auto mir, nee, geht nicht, deine Batterie ist leer. Also nicht die Autobatterie, sondern die Batterie vom Schlüssel. Und ich kann keinen Schlüssel reinstecken. Es ist halt Technik. Und dann war das Ding aus. Und dann konnte ich kein Auto fahren, weil die Schlüsselbatterie leer war. Das heißt, es waren 33 Grad oder 32, ungefähr sowas. Ich wusste, auf Valentinas Batterie ist noch ein wenig Saft drauf. Dann durfte ich bei 32, 33 Grad Richtung Garten laufen, in der Hitze. Es war Mittagshitze. Und ich war nass geschwitzt. Also ich kam an und ich war wirklich komplett nass. Und dann dachte ich so, boah, das hätte ich mir irgendwie ein bisschen anders vorgestellt, ein bisschen schöner. Ich steige einfach ins Auto ein, das Auto hat eine Klimaanlage, ich habe schöne, gemütliche 19 Grad und genieße es und fahre ein Stück Auto und dann gehe ich ins Einkaufszentrum, es ist auch gekühlt und dann merke ich gar nicht die 32 Grad. Aber ich durfte durch die 32 Grad laufen, es war wirklich heiß. Und dann war ich kurz da und habe kurz noch mit den Kindern gespielt und habe mir eine Schlüssel genommen von Valentina, bin wieder weitergelaufen. Und dann bin ich diese Runde gelaufen, hier auf dem Weg nach Hause. Das war an Arias Schule, das ist so ein verlassener Ort dahinter. Und dann kam mir ein älterer Mann vorbei und ich war nass geschwitzt, total genervt. Und dann kam ein älterer Mann auf sein Fahrrad und fuhr so schöne Schlängelwege lang und war total gut gelaunt. Und dann fuhr er mir vorbei und sagte, das Leben ist so schön. Und fuhr weiter. Er hat nichts anderes gesagt. Es war einfach ein älterer Herr auf dem Fahrrad, der irgendwie total gut gelaunt an mir vorbeifuhr und sagte, das Leben ist so schön. Dann stehst du da bei 32 Grad, komplett nass geschwitzt und du bist total genervt, weil dein Tag nicht so läuft, wie es eigentlich laufen sollte und denkst dir, sag mal, wie bin ich eigentlich drauf? Das Leben ist tatsächlich schön. Es ist wirklich schön, es ist richtig schön. Also was habe ich denn für doofe Gedanken? Und das war total schön. Ich habe das für mich als einen Moment genommen, wo Gott zu mir ganz klar gesprochen hat, es ist wunderschön, das Leben. Ich habe dir das Leben geschenkt und es ist wunderschön. Ja, also ich weiß nicht, wie du heute Morgen hier hingekommen bist, mit welcher Einstellung. Ich möchte dich segnen mit diesen Worten, das Leben ist schön. Und ich glaube fest daran, dass Jesus heute Morgen etwas für dich hat. Ich glaube fest daran, dass er heute Morgen zu dir sprechen möchte. Und du bestimmst, wie weit du dein Herz öffnest. Also da kann Bill Johnson hier stehen oder ein Tobi oder ein Manuel oder ein Willy. Es kommt auf dich an, wie viel du bereit bist zu investieren und zuzuhören. Und ich möchte dich ermutigen, dass du sagst, ja, ich bin bereit und der Heilige Geist darf gerne heute Morgen zu mir sprechen. Ja, ich habe ein klein wenig für euch vorbereitet. Habe ich schon länger nicht mehr gemacht und man kann immer gut die Sachen merken, wenn man Sachen sieht und hört und am besten noch fühlt und schmeckt. Mal gucken, vielleicht kommen wir auch noch in den Genuss. Schauen wir mal. Heute Morgen geht es um das Thema Beziehung oder Beziehungsunfähigkeit. Jetzt ist erstmal eine Frage an euch. Von einer Skala von 1 bis 10, wie beziehungsunfähig bist du? Unfähig. Also 1 ist, ich bin der perfekte Beziehungstyp, mir gelingt alles, keiner ist genervt von mir, ich krieg alles hin, ich habe alles unter Kontrolle. Ich habe eine Frau, ich habe oder einen Mann und habe Kinder und da ist auch alles gut. Ich habe wirklich alles unter Kontrolle. Oder dann ist die 10 für dich. Ich krieg gar nichts hin. Ich bin Totalausfall, was Beziehungen angeht. Ich bin am liebsten in meinem stillen Kämmerlein und ich verbock eh alles, wenn ich mit Leuten im Gespräch bin. Die Leute sind irgendwie dann sauer hinterher auf mich, ich weiß gar nicht wieso. Also eine Skala von 1 bis 10, das kannst du dir mal kurz selbst beantworten. Wo findest du dich da ungefähr? So, jetzt hast du das hoffentlich selbst beantwortet. Darf ich mal kurz fragen, wer geht eher mehr Richtung 10? Also ihr müsst nicht sagen 10, aber wenn du dich manchmal so fühlst, Richtung 10. Ja, vielen Dank für eure Ehrlichkeit. Dann ist die Predigt heute was für euch. Yes. Wer sieht sich so in Richtung 1? Sehr gut. Die Predigt ist auch was für euch, um zu schauen, dass ihr auch wirklich auf der 1 seid oder ihr euch in der 1 fühlt. Wer ist so im Mittelfeld? Ja, ihr seid alle sehr bescheiden. Alles klar. Auch für euch ist die Predigt heute Morgen was für euch. Und ich finde es immer gut, dass wir einfach mal schauen, was Gott dazu sagt, oder? Also wenn ihr irgendwelche Fragen habt, finde ich es immer gut, Gott zu fragen und auch mal in die Bibel zu schauen. Kleiner Tipp für euch, ist immer gut, da reinzuschauen. Die gute Nachricht ist, wenn du kein Single bist, ist die Predigt auch etwas für dich. Weil Beziehung geht uns allen etwas an. Also auch wenn du keinen Ehemann oder keine Ehefrau hast, dann hast du ja noch Freunde, Familie oder du als Ehemann oder Ehefrau, wenn du denkst, ich habe jetzt alles in trockenen Tüchern, du lebst trotzdem in Beziehungen, du hast da Baustellen, du arbeitest an Beziehungen, also es ist für jeden etwas. Schauen wir doch direkt mal in die Bibel rein. Was sagt Gott zu dem, wie wir eigentlich gemacht sind? Weil das ist ja wichtig, weil wir uns ein Bild davon machen, ob wir beziehungsfähig sind. Schauen wir mal in 1. Mose 2, Vers 7 rein. Da steht drin, da formte Gott der Herr aus der Erde den Menschen und blies ihm den Atem des Lebens in die Nase. Hört sich angenehm an, wenn jemand so in deine Nase reinpustet. Aber da kam Leben hinein. So wurde der Mensch lebendig. Und wenn wir noch ein Kapitel nach hinten spulen, dann lesen wir Folgendes, 1. Mose 1, 26. Gott sprach, lasst uns Menschen machen als unser Ebenbild, das uns ähnlich ist. Die erste gute Nachricht, die ich für dich heute Morgen habe, ist, Gott hat dich erschaffen. Und er hat dich gewollt. Er hat dich geschaffen, er hatte einen Plan mit dir gehabt und er hat dich gewollt. Er hat dich von Anfang an geliebt und er hat dich nicht irgendwie gemacht. Der wusste ganz genau, wie er dich machen sollte, damit du so gut wirst. Und er hat dich nach seinem Ebenbild geschaffen. Das heißt, er hat dich nicht irgendwie komisch geschaffen, sondern du weißt, wir sind nach seinem Ebenbild geschaffen worden. Du bist ihm ähnlich. Und wir haben in unserem Leben Phasen, wo wir auf irgendeine Art und Weise Beziehung uns wünschen. Sei es, ich wünsche mir einen Partner oder eine Partnerin oder ich wünsche mir einen guten Freund, es ist schwer, Freunde zu finden oder ich wünsche mir vielleicht auch so ein Stück weit einen Ersatzpapa oder eine Ersatzmama, weil ich die nicht so richtig hatte. Oder ich wünsche mir Beziehungen in der Gemeinde, ja, das gibt's auch, dass Leute sich irgendwie alleine fühlen und sagen, ich wünsche mir da irgendwie auch noch ein Stück weit mehr Beziehung in der Gemeinde, in meiner Gemeindefamilie. Und oftmals kommen wir an den Punkt, wenn wir das nicht bekommen, dass sich Lügen einschleichen. Was stimmt nicht mit mir? Warum kriege ich das nicht hin? Warum finde ich keinen Partner? Warum finde ich keine Partnerin? Warum ist es schwer, Freunde zu finden? Stimmt da irgendwas nicht mit mir? Habe ich irgendwas, was darauf hindeutet, dass ich gar nicht beziehungsfähig bin? Und gleichzeitig fragen wir natürlich auch Gott, sag mal Gott, was hast du eigentlich da mit mir gemacht? Und wir fangen an, ein Gottesbild zu bekommen, was nicht richtig ist. wir fangen an zu glauben, dass Gott gar nicht unser Versorger ist, weil sonst, wenn er unser Versorger wäre, würde er mir ja diese Beziehung geben. Und da merkt ihr so, da schleichen sich kleine Lügen ein und die wachsen in eurem Kopf und in eurem Herzen und ihr bekommt auch von euch plötzlich ein Bild, was nicht stimmt. Und wir haben gerade eben gelesen, dass Gott ein Beziehungswesen ist. Also er hat uns alle für Beziehung gemacht, weil er selber von Anfang an in Beziehung lebt. Wir haben vorhin gelesen, lasst uns Menschen machen. Also uns. Da war von Anfang an der Vater, der Sohn und der Heilige Geist dabei. Er war von Anfang an in Beziehung. Und die Dreieinigkeit wandelt in Beziehung. Und von Anfang an hat er dich beziehungsfähig gemacht. Und Gott denkt sich das ganz anders, die Beziehungsfähigkeit, als wir Menschen. Wir haben da ganz andere Gedanken dazu. Und Gott denkt sich Beziehungsfähigkeit dreidimensional. Also einmal Beziehung zu Gott, dann das zweite Beziehung zu mir selbst und das dritte Beziehung zu meinen Mitmenschen. Also wir können gerne mal checken, wie beziehungsfähig bin ich zu Gott? Kannst du dich selber fragen? Die Frage kann ich dir nicht beantworten. Kannst du dir mal kurz selber stellen? Und wie beziehungsfähig bin ich eigentlich zu mir selbst und zu meinen Mitmenschen? Ich bin sehr früh ausgezogen. Ich bin mit 18 direkt ausgezogen, hatte meine eigene Wohnung. Und ich liebe es, für Leute, die mich kennen, ich liebe es zu kochen. Und das war auch schon mit 18 so, dass ich gerne gekocht habe. Das war auch schon mit 16 so, ich habe immer gerne gekocht. Und ich liebe es, für andere Menschen zu kochen. Aber bei mir allein, als ich da allein in meiner Wohnung gewohnt habe, habe ich nie für mich gekocht, also fast nie. Und weil ich mir gedacht habe, ja, warum soll ich für mich selber kochen? Gibt ja irgendwie auch Fertigessen, das geht auch irgendwie. Und dann hat man zweimal in der Woche Döner gegessen mit einem Kumpel. Ja, das geht auch, ist gut. Aber mir ist aufgefallen, dass ich mich gar nicht selber wertgeschätzt habe in dem Moment. Und das sagt ja auch was über mein Gottesbild aus. Also was sagt Gott über mich? Gott sagt jetzt, du bist es wert, dass du dich gesund ernährst. Ich möchte, dass du gesund bist, weil du es wert bist. Du bist wertvoll. Du musst nicht irgendwelche ungesunden Sachen essen. Ich möchte, dass du erkennst, dass du wertvoll bist. Und das war für mich unglaublich schwierig, da reinzukommen, zu sagen, ich bin es mir selber wert, für mich selber zu kochen. Ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht. Es gibt ja wahrscheinlich ganz viele andere Beispiele. Aber es ist wichtig, dass wir zuerst eine Beziehung zum Vater aufbauen und dann zu uns selbst, damit wir beziehungsfähig werden. Und ich habe für euch was mitgebracht. Lass uns mal in die Bibel reinschauen. 1. Mose 2, Vers 7. Da lesen wir, dass Adam geschaffen wurde. Und es war gut. Es war sehr gut. Gott hat Adam sehr, sehr gut gemacht. Dann geht's weiter. Wenn wir ein bisschen weiterlesen, dann lesen wir, Gott brachte Adam nach Eden. Er hat ihn in Eden hineingesetzt, in den Garten. Und dann machte er prachtvolle Bäume in diesem Garten. Er stellte mitten im Garten einen Baum, dessen Frucht Leben schenkt und der Baum, der gut und böse ist, erkennen lässt. Und er legt einen Fluss an Eden an, der den Garten bewässern soll. So weit, so gut. Ich habe ja euch hier mal sowas mitgebracht. Das sieht so ähnlich wahrscheinlich aus. So sah das aus. Da gab's auch wahrscheinlich einen grünen Stuhl. Springen wir mal weiter auf Vers 18. Da steht drin, 1. Mose 2, Vers 18, dann sprach Gott der Herr, es ist nicht gut für den Menschen allein zu sein. Ich will ihn ein Wesen schaffen, das zu ihm passt. Es ist nicht gut für den Menschen allein zu sein. Von Vers 7 bis 18 sind es 11 Verse. Und Gott hatte damit anscheinend kein Problem gehabt, dass er 11 Verse lang alleine war, oder? Also wir wissen nicht, was es für eine Zeitspanne ist, aber wir wissen, dass er dazwischen auch was anderes gemacht hat. Das heißt, es war für Gott erstmal in Ordnung, dass Adam alleine ist. Und ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich glaube, dass Gott Adam vorbereitet hat. Er hat ihn vorbereitet, beziehungsfähig zu machen. Adam hatte 11 Verse nur eine Beziehung mit dem Vater und mit sich selbst. Und ich glaube, dass Gott sich etwas dabei gedacht hat. Vielleicht hat er auch darauf, Adam darauf vorbereitet, dass die Frau kommt und hat ihnen da gute Sachen mitgegeben. Aber ich glaube wirklich, dass Gott sich da was dabei gedacht hat, dass er erst eine Beziehung mit dem Vater hat und dann zu sich selbst auch in diesem Garten. Und wir alle haben die Tendenz, etwas zu suchen bei Menschen, was uns Menschen nicht geben können. Da ist was in unserem Herzen, was sagt, ich suche irgendwas Bestimmtes, ich kann es gar nicht erklären. Und dann versuche ich das bei Menschen zu finden, aber wir finden diese Erfüllung, diesen Wunsch, diese Sehnsucht nur bei Gott. Aber oftmals ist es so, dass wir die bei Menschen suchen und wir immer wieder enttäuscht werden, weil Menschen uns dieses Gefühl, diese Sehnsucht, die wir in uns drin haben, nicht stillen können. Gott kennt dich ganz genau. Das ist eine richtig gute Nachricht. Er weiß ganz genau, wie es dir geht, was er dir geben soll, damit du aufblühen kannst. Und er weiß doch ganz genau, wie schnell wir diese tiefen Bedürfnisse bei Menschen suchen. Und deswegen hat Gott Adam erstmal 11 Verse lang Zeit gelassen, damit er sich entwickeln konnte. Aber was passiert eigentlich in der Zwischenzeit? Lass uns da mal reinschauen. Vers 7 und Vers 18, zu Vers 7 und Vers 18, 1. Mose 2, Vers 8. Da steht, dann pflanzte Gott der Herr einen Garten in Eden im Osten gelegen. Dort hinein brachte er den Menschen, den er erschaffen hatte. Also Gott hat einen Ort für dich geschaffen, wo er weiß, da kannst du aufgehen, da kannst du aufblühen, da wirst du versorgt. Ich nehme mal hier meine Lieblingsbeispielsperson, Benny, komm gerne nach vorne. Ich habe dich letztens so doll umarmt, jetzt darfst du dich gerne setzen, das hast du dir verdient nach der Umarmung. Das ist richtig gut. Also wir Menschen haben einen Platz von Gott bekommen, wo wir aufgehen dürfen, wo wir in Frieden leben dürfen, wo wir die Ruhe genießen können, die Gegenwart Gottes genießen können. Und er hat sich gedacht, Benny, ich möchte dich genau an diesen Ort setzen. Den habe ich nur für dich gemacht. Siehst du diese Bäume hier links und rechts, die aus dem Café? Die habe ich nur für dich gemacht, damit du die genießen kannst. Und die Früchte, die da dran hängen, die habe ich für dich gemacht, weil sie so gut schmecken und du wirst da echt viel Freude damit haben. Also Gott hatte einen Plan mit Benny gehabt, dass er wirklich alles hat, was er braucht. Und ich habe euch mal was mitgebracht. Ich hoffe, das passt und bricht nicht. Ja. Das ist ein Obstkorb, der voll ist mit guten Früchten. Vielleicht wirst du sagen, ja, die ein oder andere Frucht mag ich gar nicht so gerne, aber da ist sicherlich was dabei, was dir richtig gut schmeckt. Und Gott hat uns an diesen Ort gestellt, wo wir in seiner ganzen Fülle sind. Und dieser Korb soll seine Fülle darstellen. Und Gott hat gesagt, schau mal hier, Benny, das ist der Ort, an den ich dich haben möchte. Das habe ich alles für dich gemacht. Komm, jetzt sei nicht schüchtern, jetzt darfst du auch gerne mal zugreifen. Die sind nicht gewaschen, aber die Birnen sind bio, die sind nicht gespritzt, die kannst du reinbeißen. Das ist eine Birne, genau die kleine. Aber du kannst natürlich auch Weintrauben nehmen, bedien dich. Es ist alles für dich gemacht, du bist am Garten Eden, da passiert nichts. Also genieß ruhig gerne diesen Platz hier, den der Vater für dich gemacht hat. Ja, jetzt würde ich auch gerne hier sitzen. Aber irgendwann fangen wir an zu denken, ach, die Weintrauben, boah, jetzt habe ich schon so viel Weintrauben gegessen, was ist eigentlich da hinten für ein Ort? Da hinten, also ich meine, da hinter dem Licht, dreht euch mal um, da ist da irgendwo ein Licht, da oben, da sieht schön total kunterbunt aus. Und wie sieht's eigentlich aus? Gott, kann ich nicht eigentlich auch mal da nach vorne? Also ich meine, da sieht total bunt aus. Und Gott denkt sich, was willst du da? Da ist Staub. Also wenn ihr oben seid, wird vielleicht ein bisschen Staub sein. Da sind Spinnenweben. Das ist nichts für dich. Das ist der Ort, an dem ich dich haben möchte. Aber natürlich, du hast die Freiheit. Das lesen wir in der Bibel. Adam und Eva hatten Freiheit, Früchte zu essen, wo Gott gesagt hat, lass es besser sein. Und dann geht man ab und zu auch mal weg. Und dann siehst du vielleicht eine andere Person, die Chips in der Hand hat und denkst du, boah, Chips sind aber auch lecker. Die würde ich mir auch gerne mal gönnen. Oder ich weiß, du bist eher mehr der Kuchen-Fan, dass da jemand mit einem Kuchen vorbeiläuft. Wer von euch hat schon mal James Bond gesehen? Wer findet James Bond so richtig cool? Ja. Wer hat sich schon mal gedacht, ich möchte genauso sein wie er? Der ist so cool. Der hat einfach alles drauf. Der rettet die Welt. Der hat irgendwie immer alles unter Kontrolle. Hat das schon mal jemand gedacht? Ja, seid nicht schüchtern. Was habt ihr? Ich habe euch mal ein Fun Fact mitgebracht von James Bond. James Bond hatte viele Frauen. Viele, viele Frauen. Bei zwei von diesen Frauen hat er auch Gefühle entwickelt. Eine davon hat er geheiratet, die aber leider ein paar Stunden später erschossen wurde. Jetzt nochmal die Frage an dich. Möchtest du genauso sein wie James Bond? Eher nicht. Aber manchmal sehen wir irgendwas, irgendeine Situation oder irgendeine Beziehung bei anderen Menschen, denken, ich möchte da genauso eine Beziehung haben. Aber du kennst gar nicht den Hintergrund, was die Leute eigentlich erleben. Das ist genauso wie auf Social Media. Wir sehen Sachen und denken, boah, der Daniel, der war jetzt in Venedig, sieht so toll aus. Und es war mit Sicherheit toll. Aber ich glaube, der Daniel ist nicht nur in Venedig, sondern er hat wahrscheinlich auch mal Momente, die schwierig sind. Vielleicht. Manchmal. Aber was ich sagen möchte, es geht so schnell, dass wir auf einmal von diesem Ort, wo Gott uns haben möchte, wo wir auch wirklich merken, dass es uns gut tut, dass wir irgendwie leicht abdriften und wir haben, ich weiß gar nicht, wer darüber gepredigt hat, könnt ihr mir gerne helfen, da ging es um das Thema, unter anderem um das Thema Vergiss nicht. Willi, ja. Und wie oft lesen wir, das habe ich glaube ich auch schon mal in der Predigt erwähnt, ich weiß selber nicht mehr, so gut höre ich mir zu, wie oft lesen wir in der Bibel diese zwei Sätze, die zwei Wörter, vergiss nicht. Die lesen wir ganz schön oft. Warum? Gott kennt dich ganz genau. Der weiß, wie schnell wir vergessen, dass wir eine Handvoll Traumen in der Hand haben und es uns gerade richtig gut geht. Besser Sonntag, ja, sehr gut. Und oftmals suchen wir dann das Heil auch in anderen Sachen. Dann stürzen wir uns in andere Sachen rein, die uns eigentlich nicht gut tun, aber wir denken, dass sie uns gut tun. Und hinterher merken wir, ach, das war eigentlich ganz schön blöd, was wir da gemacht haben. Und das geht super schnell. Ich will hier keinen verdammen, überhaupt gar nicht. Ich möchte einfach nur zeigen, wie wir Menschen oftmals ticken. Dass wir uns schnell ablenken lassen und schnell nach links und rechts schauen und wirklich den Fokus verlieren. Gott hat viel mehr mit dir vor. Er möchte nicht nur, dass du hier Platz nimmst und das genießt, sondern er hat noch einiges mehr mit dir vor. Lesen wir mal in Vers 15, also 1. Mose 2, Vers 15. Da steht drin, er übertrug ihm die Aufgabe, den Garten zu bearbeiten und zu schützen. In diesen zwei Versen verstecken sich zwei Jobs. Wer weiß es? Na? Drei, ruft ruhig rein. Aha, bebauen und bewahren. Steht das hier so? Bei mir steht was anderes, aber es ist das Gleiche. Ich habe die NGÜ und ihr habt wahrscheinlich die Elberfelder. Okay, beides ist richtig gut. Also, wir müssen den Garten bearbeiten und schützen. Also, du darfst den Garten bebauen. Wer gärtnert gerne? Stellt euch vor, wie riesig dieser Garten eben sein muss. Und ich habe 200 Quadratmeter Schrebergarten und weiß ganz genau, dass ich mit dieser kleinen Gießkanne ziemlich schnell überfordert sein werde. Aber das Gute ist, das lesen wir in Epheser 2, Vers 10. Vorsicht, jetzt ist was für euch, das ist richtig gut. Denn was wir sind, ist Gottes Werk. Er hat uns durch Jesus Christus dazu geschaffen, das zu tun, was gut und richtig ist. Gott hat alles, was wir tun sollen, vorbereitet. Gott hat alles, was wir tun sollen, vorbereitet. An uns ist es nun, das Vorbereitete auszuführen. Das heißt, er hat alles für dich vorbereitet. Er hat alles für dich vorbereitet. In jeglicher Situation. Er hat alles für dich vorbereitet. Und das ist etwas, was uns total herausfordert. Weil wir manchmal total herausgefordert sind, um zu schauen, was hast du da eigentlich genau vorbereitet und wo soll ich an welcher Stelle eigentlich gießen? Ich stelle dir einfach mal die Gießkanne hin. Darfst neben dem, wenn du gerne aufgehört hast mit Essen, darfst auch mal gießen. Also wo darf ich sein Werk ausführen, was er für mich vorbereitet hat? Wo darf ich investieren in Menschen, wo Gott etwas vorbereitet hat? Und das ist eine Frage für dich, wo du den Heiligen Geist mal fragen kannst, was ist heute dein vorbereitetes Werk, was ich ausführen darf? Und wo darf ich von dieser Fülle, die du mir anvertraut hast, etwas weitergeben? Du hast die Gießkanne. Und du darfst gezielt etwas gießen, was Gott für dich vorbereitet hat. Der zweite Job ist, dass wir das, was wir haben, beschützen. Das, was uns Gott anvertraut hat, dass wir das bewahren. Das Problem ist, dass wir diese Dinge, wie ich gerade gesagt habe, ganz oft vergessen und wir uns immer wieder erinnern müssen, weil wenn wir die Sachen vergessen, dann können wir sie nicht greifen. Also wir gehen durchs Leben und dann laufen wir die ganze Zeit mit diesem Korb rum, weil die Fülle ist ja da. Die raubt uns keiner. Die Fülle ist da und dann gehe ich durchs Leben und denke mir, boah, ich hab meine Frau, hast du gesagt, meine Frau hat so Kopfschmerzen und ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Und die nörgelt den ganzen Tag, dass sie so viel Kopfschmerzen hat. Und dann denke ich mir eigentlich, dass ich gehe einfach ins Büro arbeiten, weil da höre ich sie nicht mehr. Ist eine Möglichkeit, wenn wir die Fülle vergessen haben. Aber wir haben diese Fülle und wir dürfen voller Autorität auch für, in der Ehe darfst du auch für deine Frau beten oder für deinen Mann. Das ist richtig gut. Und wir haben die Kraft. Wir dürfen das Gebet freisetzen. Wir wissen ganz genau, die Fülle ist da. Ich darf sie greifen. Du musst diesen Korb einfach nur hochhalten vor dein Gesicht und du dir merken, wer du in Christus bist. Wie oft vergessen wir das? Überfluss, ja, absolut. Oh, ja. Ich bewege mich am besten hier nicht. Da hat der Benni zu wenig gegessen. Benni. Also es ist so viel Überfluss da, dass dieser Korb aussprudelt. Das war der Sinn dahinter. Den Teppich ist nichts passiert. Also du hast die Fülle schon da. Die Frage ist, ob du sie dir wirklich vor Augen geführt hast, in deinen Situationen, die dich herausfordern. Vielleicht denkst du dir, oh, boah, heute geht es schon wieder um Heilung oder boah, heute ist schon wieder ein Lobpreisabend. Ich bin schon so oft, ich bin jetzt schon so lange in Gemeinde und ach, jetzt haben wir wieder Kaffee, da muss ich mich wieder mit Leuten unterhalten. Das kann ganz schön anstrengend sein. Boah, dass wir dabei die Fülle vergessen, die der Vater für uns vorbereitet hat. Und ich glaube, das ist eine Trägheit, die wir alle kennen. Und es ist noch gar nicht so lange her, wo wir immer zu Hause waren, weil wir durch Corona isoliert waren. Wo wir gesagt haben, ja gut, dann machen wir das halt alles online. Und das war richtig gut, diese Möglichkeit, dass wir es online machen durften, weil so hat man sich irgendwie gesehen. Aber es ist nicht das, was der Vater sich für uns vorbereitet hat. Der Vater möchte, dass wir in eine Beziehung reinkommen, dass wir uns nicht nur sprechen, mit Unterbrechung und mit Zögern oder wenn die eine Internetverbindung langsamer ist, dass man dann mit sich selbst redet, sondern er möchte, dass wir uns begegnen, dass wir uns in die Augen schauen können und mit uns wirklich austauschen können. Und er möchte auch, dass wir als Gemeinde an einem Sonntagmorgen ihn anbeten. Voller Freude, voller Begeisterung, weil wir wissen, dass wir die Fülle durch ihn haben. Wie wäre es denn, wenn wir anfangen zu sagen, ja, ich möchte wieder bewusst mich auf diesen Stuhl hinsetzen. Ich möchte wieder bewusst wahrnehmen, dass die Fülle Gottes in mir ist. Du und ich, wir müssen nichts mehr dazu beitragen. Jesus hat alles Nötige dafür getan. Wir dürfen das Land einnehmen, was Mayra vorhin gesagt hat. Wir dürfen das Land einnehmen und greifen. Wir haben vorhin für den Stadtteil gebetet, für dieses Kirchengrundstück. Haben wir dafür gebetet? Ja. Habe ich mir nicht eingebildet. Gut. Weil wir daran glauben, dass Gott uns an diesen Platz gesetzt hat. Gott hat dich in diese Gemeinde gesetzt. Weil er es gut mit dir meint. Er setzt Leute in anderen Gemeinden, weil er es gut mit ihnen meint. Ich will nicht sagen, dass wir die Nonplusultra-Gemeinde sind, aber Gott hat dich aus einem bestimmten Grund hier reingesetzt. Wir sind schon gut. Naja, ich liebe unsere Gemeinde, das darf ich auch, sonst wäre ich ja nicht hier. Aber Gott hat dich in diese Gemeinde gesetzt, nicht nur um zu konsumieren, um zu sitzen und zuzuhören und dann wieder zu gehen, sondern Gott hat sich so viel mehr dabei gedacht. Wir dürfen mit all diesen Leuten, die du hier siehst, guck dich gerne mal um, mit all diesen Leuten darfst du sprechen. Du darfst dich austauschen. Du darfst mit den Leuten beten. Du darfst für die Leute beten. Vielleicht hast du auch ein prophetisches Wort bekommen, was du weitergeben kannst. All das hat sich Gott hier gedacht. Er möchte, dass wir den Himmel auf die Erde holen und dass wir nicht unsere Türen schließen und unter uns bleiben, sondern dass wir unsere Türen weit aufmachen, dass wir Freunde und Familie einladen und dass wir sagen, das ist ein Ort, wo du Gott begegnen kannst. Ach, es war sehr warm. Hätte ich doch eine Kurzhose anziehen müssen. Also du musst nicht mit einem Mangel herumlaufen. Es gibt noch einen Punkt, den Gott dir schenken möchte. Das steht in 1. Mose 2, 16 bis 17. Er ordnete an, du darfst die Früchte aller Bäume im Garten essen. Nur von dem Baum, der zur Erkenntnis von Gut und Böse führt, darfst du nicht essen. Sobald du das tust, wirst du sterben. Klare Ansage. Aber Adam und Eva hatten auch die Freiheit gehabt, genau das zu tun. Und jetzt fragst du dich, was ist dabei das Geschenk? Ich würde sagen, es ist ein Geschenk der Begrenzung. Das klingt jetzt erstmal negativ, weil wir immer denken, wie Begrenzung gibt es nicht mit Gott. Wir leben in aller Fülle. Und das stimmt doch absolut. Aber wir dürfen uns begrenzen, dass wir sagen, ich mache das mit Absicht nicht, damit ich das andere in vollen Zügen genießen kann. Das, was mir nicht gut tut, möchte ich auch nicht machen. Da setze ich eine Grenze davor. In 1. Korinther 6, Vers 12 steht, alles ist mir erlaubt. Wer so redet, dem antworte ich, aber nicht alles, was mir erlaubt ist, ist auch gut für mich und für andere. Alles ist mir erlaubt, aber es darf nicht dahin kommen, dass ich mich von irgendetwas beherrschen lasse. Wo setzt du in dein Leben gesunde Grenzen? Das ist auch wichtig in Beziehungen. Das lernen wir, wenn du auf Seminaren bist, wo es um Beziehungen geht, lernst du auch gesunde Grenzen zu setzen. Da fällt mir immer sofort das Buch von Danny Silk ein. Das war so, damit bin ich in die Gemeinde reingestartet. Und es hat mir so viel geholfen für meine jetzige Ehe. Es war so stark und ich liebe es, mir das Buch immer wieder anzuschauen, weil auch da drin steht, wie du die gesunde Grenzen setzen kannst. Und Grenzen setzen ist erst etwas Gutes. Lasst mich euch ein Beispiel nennen, wenn ihr keins habt. Ich habe ein großes Spieleproblem, habe ich nicht, ist ausgedacht, keine Sorge, und muss immer bis 6 Uhr morgens zocken. Am Tag schlafe ich und ich habe gar keine Zeit mehr für Beziehungen. Das heißt, ich habe die Freiheit, das zu tun, aber tut es mir gut? Nee, warum nicht? Weil ich für Beziehungen gemacht bin und Beziehungen kann man nicht auf einer virtuellen Ebene komplett erfüllen. Ein anderes Beispiel. Das ist, da rede ich wirklich aus tiefstem Herzen, weil mich das wirklich etwas angeht. Habe ich mir nicht ausgedacht. Ich setze mir die Grenze, dass ich regelmäßig mein iPhone weglege, wenn ich am Essenstisch sitze. Bei meinen Kindern und bei meiner Frau. Oder wenn wir abends endlich mal die Kinder ins Bett gebracht haben, lege ich das Handy jetzt immer weg, aus dem Wohnzimmer raus, damit ich gar nicht erst in Versuchung komme, da rein zu gucken. Egal, was ich mit meiner Frau mache, ob ich mit ihr einen Film gucke, ob wir reden, ob wir, keine Ahnung, Uno spielen, das ist vollkommen egal. Aber ich möchte mich auf diese Person fokussieren. Irgendwann habe ich gemerkt, dass ich auch nicht mal einen Film gucken kann, ohne dabei immer am Handy zu sein. Und da merkte ich, das tut mir nicht gut. Da muss ich mich begrenzen, da muss ich meine Grenze setzen, weil Gott sich etwas anderes dabei gedacht hat. Gott möchte, dass wir diese Beziehungen in Fülle erleben dürfen. Was ist, wenn ich auf Beziehungen so lange warten muss und ich sie irgendwie immer noch nicht sehen kann? Was ist, wenn du jetzt schon seit 20 Jahren Single bist und du immer noch nicht deine Ehefrau gefunden hast oder deinen Ehemann? Was ist, wenn du seit 20 Jahren dir einen wirklich guten Freund wünschst, aber du ihn noch nicht greifen kannst? Was ist dann in diesen Zeiten der Dürre oder der Wüstenzeit? Was ist damit? Und auch da können wir direkt in 1. Mose reinschauen. Da steht nämlich auch was drin geschrieben, was ich unglaublich spannend finde. 1. Mose 2, 10 bis 12. Da steht, ein Fluss entsprang in Eden, der den Garten bewässert. Das ist dieser hier. Und sich dann in vier Arme teilte. Die habe ich jetzt nicht, dafür fehlt mir dann die Tücher. Aber der Fluss teilte sich in vier Arme auf. Einer dieser Arme heißt Pishon. Wenn man es französisch ausspricht, klingt es auch cool. Pishon. Pishon. Der um das Land Havila fließt, wo Gold zu finden ist. Das Gold jenes Landes ist außergewöhnlich rein. Dort findet man auch Bedulach-Harz und den Edelstein Shoham. Ich habe euch mal ein Bild mitgebracht. Darfst du gerne jetzt draufwerfen. Das hat eine künstliche Intelligenz gemacht. Ich habe dir gesagt, die soll den Garten Eden machen und in der Mitte einen Fluss, also wie wir das irgendwie in der Bibel lesen, und rechts ein Ödland. Ich weiß nicht, was die Tiere da rechts machen, aber ist auch egal. So ungefähr sah das bestimmt irgendwie aus. Und wer von euch kennt keine Wüstenzeit? Ich denke, jeder hat irgendwie mal Momente, wo man sich denkt, so jetzt Gott, jetzt könnte mal langsam was passieren und jetzt lass uns doch jetzt mal machen. Aber wie beeindruckend ist es, dass es in dieser Wüste, in diesem Ödland Bodenschätze gibt. Und ich möchte da gerne mal auf die Bodenschätze eingehen, weil die auch bestimmte Bedeutungen haben. Das finde ich so stark. Die Bibel nennt uns hier drei Bodenschätze, die wir in dieser Dürre finden. Der erste Bodenschatz ist Gold. Gold kennen wir alle. Gold funkelt sehr schön. Jeder hat von euch, wenn er verheiratet ist, Gold am Finger. Oder was gibt's noch für Edelmetalle am Finger? Platin gibt's auch mittlerweile. Aber früher war so, glaube ich, der Klassiker, man hat immer Gold genommen. Ich habe eine Mischung zwischen Rosé und Gelbgold. Gibt's ja auch in Weiß. Und Gold finden wir in 1. Petrus 1, Vers 8. Da steht, genauso wie das vergängliche Gold im Feuer des Schmelzofens gereinigt wird, muss auch euer Glaube, der ja unvergleichlich viel wertvoller ist, auf seine Echtheit geprüft werden. Das heißt, Gott möchte in dieser schweren Zeit in dir einen Glauben bergen, der dich dazu befähigt, mit ihm aus dieser Dürrezeit herauszutreten. Ein Glaube, der echt und rein ist, wie das Gold, was im Feuer des Schmelzofens gereinigt wird. Bedulach-Harz. Weiß jemand, was es ist? Hat man zum Räuchern verwendet. Auch diesen Schatz finden wir in Offenbarung 5, Vers 8 kannst du das lesen oder Offenbarung 8, 3 bis 4, lese ich jetzt nicht vor. Aber Bedulach-Harz hat man unter anderem zum Räuchern verwendet und Weihrauch oder das Räucherwerk findest du in der Offenbarung. Und wo finden wir das? Die Gebete, was das Volk Gottes spricht, steigt auf wie Räuchersäulen vor Gottes Thron. Deine Gebete steigen auf wie Räuchersäulen vor Gottes Thron. Hast du dir schon mal so ein Bild gemacht, wenn du betest? Was das für ein Bild ist? Es steigt auf, es ist sichtbar, es ist ganz klar sichtbar, es ist vor Gottes Thron. Dein Anliegen ist vor Gottes Thron. Also Gebet ist kraftvoll in der Dürrezeit. Und dieses Gebet sieht wie ein duftender Rauch. Es ist nicht nur ein stinkiger Rauch, sondern es ist auch für Weihrauch, Innenweihrauch. Das Gebet ist ein duftender Rauch, der zu Gott emporsteigt. Und du darfst glauben, dass die Dinge, die Gott für dich vorbereitet hat, in Existenz treten. Gott möchte dir in der Dürrezeit zeigen, wie du durch Gebet den Himmel auf die Erde freisetzen kannst. Und der dritte Bodenschatz, das ist der letzte, das ist der Edelstein Shoham. Weiß jemand, was das ist? Das hebräische Wort für Onyx. Onyx kennt ihr. Ist auch ein Edelstein, der schwarz ist, oder? Ich meine, der ist sehr, sehr dunkel, sehr schwarz. Und wo finden wir Onyx? 2. Mose 28, 9 bis 14. Müssen wir auch nicht zeigen. Aber da findest du den Onyx drin. Das wurde damals auf das Brustschild des Hohenpriesters drauf gemacht. Also auf sein Brustschild waren Edelsteine aus Onyx. Und der Hohepriester war damals der Vertreter für das Volk Gottes, der mit Gott in Verbindung gekommen ist. Und wir lesen, dass Jesus unser Hohepriester ist. Wir haben direkten Zugang zu Gott. Wir müssen nicht irgendeinem Menschen Bescheid geben, wenn wir irgendwas wollen, sondern du hast durch Jesus den freien Zugang zu Gott, mit ihm zu sprechen. Das ist der Gott, der Himmel und Erde gemacht hat. Das ist der Gott, der Berge versetzen kann. Ich weiß nicht, ob du dir das bewusst machst. Es ist ein mächtiger Gott, der heilen kann, der Tote wieder auferstehen lassen kann. Das ist der Gott, an den wir glauben. Und das ist interessant, dass wir diese drei Schätze in diesem Dürreland finden. Und ich möchte dich ermutigen, dass, wenn du mal in so einer Wüstenzeit bist, dass du dich ermutigst, dass diese Edelsteine in diesen Zeiten auf dich warten. Dass diese Bodenschätze, die du da findest, auf dich warten. Dass wir sie nehmen dürfen. Und dass wir mit Jesus da durchgehen dürfen. Du bist dazu berufen, diesen Ort aufzusuchen, an den Gott dich haben möchte. Du bist dazu berufen, in seine Gegenwart zu kommen und ihn aufzusuchen. Und vielleicht weißt du nicht, wie das geht. Dann möchte ich dich herausfordern, dass du einfach mal sagst, hallo Jesus, hier bin ich. Ich möchte dich erleben. Weil Gott ist ein Gott, der sich nicht versteckt. Der möchte dir begegnen. Heute. Genau jetzt. Und auch in der Bibel lesen wir, dass die, die ein zerbrochenes Herz haben, ganz nah an Gott sind. Das ist auch gut. Das heißt, zerbrochene Herzen distanzieren dich nicht von Gott. Wenn du gerade in einer schweren Zeit bist, ist Gott nicht irgendwo auf der anderen Seite, auf der guten Seite, sondern der ist bei dir, mittendrin. Und er möchte dir in diesen Zeiten diese Schätze, diese Bodenschätze zeigen. Er kommt wie ein guter Hirte und nimmt dich an deine Hand. Egal, was du für Schwierigkeiten hast in Beziehungen, für Herausforderungen, vielleicht auch besonders in Gemeinde, in deiner Ehe. Gott nimmt dich wie ein guter Hirte an die Hand. Was für ein schönes Bild. Der Vater nimmt dich wie ein guter Hirte an die Hand und nimmt dich dorthin, wo er dich haben möchte. Jetzt stand dein Kopf die ganze Zeit so lange, du guckst die ganze Zeit darauf. Nimm den ruhig. Und du hast die komplette Fülle. Wir machen jetzt was Praktisches zum Abschluss. Wenn du heute Morgen sagst, ja, ich möchte diese Fülle wieder ganz neu erleben, dann darfst du gleich nach vorne kommen. Dann wird der Benni sich kurz wegsetzen. Und wir stehen dann als Leitungskreis vorne und möchten ganz kurz für dich beten. Das wird ganz schnell gehen. Und damit der Nächste sich dann wieder hinsetzen kann und wir weiter beten können, vielleicht haben wir einen Sänger hier, der gerade eben... Vera, kannst du das Lied Berufen singen? Geht das? Ganz spontan. Vielen Dank. Wo nochmal zum Ausdruck gebracht wird, wofür du gemacht bist, wofür du berufen bist. Und ich möchte dich herausfordern, dass du heute Morgen sagst, ja, ich bin bereit, Beziehungen ganz neu zu erleben. Denkt an die Dreidimensionale, da ich sage ja zum Vater, ich möchte eine Beziehung zu ihm haben, ich möchte ganz nah an ihm dran sein. Und ich sage ja zu mir und lerne, mich selber wertzuschätzen, mich so zu sehen, wie er mich sieht. Und ich sage ja dazu, dass ich wieder auf andere Menschen zugehe. Vielleicht hast du auch noch ein paar Sachen durch Corona, wo du dich dran gewöhnt hast, die du vielleicht schon längst brechen lassen wolltest. Vielleicht hast du Probleme mit dem Handy, wo du sagst, ich kann gar nicht mehr anders. Dann bring das vor Gott. Lass uns heute hier rein Tisch machen und sagen, ja, ich möchte in deiner ganzen Fülle sein. Und es soll mich nichts ablenken. Also der Leitungskreis darf gerne nach vorne gehen. Die Leute, die noch hier sind vom Leitungskreis, können sich gerne hier an einem Stuhl setzen. Vielen Dank, Benni, dass du da gut mitgemacht hast. Das war ein sehr harter Job. Da werden wir das Lied singen. Ihr dürft gerne mitsingen. Und wenn du ja dazu sagen möchtest, zu diesem Ort, dann lade ich dich ein, komm hier nach vorne, dann rufen wir dich zu diesem Stuhl, dann beten wir für dich und dann darfst du gerne dich wieder an einen Platz setzen. Danke, Jesus, dass du gut bist. Danke, dass du einen Ort für uns geschaffen hast, wo du es wirklich gut mit uns meinst, wo wir dich, Vater, genießen dürfen, wo wir dich, Heiliger Geist, und dich, Jesus, in vollen Zügen genießen dürfen. Danke, dass Schmerz und Leid vergänglich ist, dass du stärker bist als Leid, stärker bist als der Tod, stärker als jede einzelne Krankheit. Wir wollen mit diesem Korb der Fülle, möchten wir durch unseren Alltag laufen. Da möchten wir uns wirklich bewusst machen, dass du mittendrin bist mit deiner Fülle. In allen schweren Situationen wollen wir auf diese Bodenschätze zurückgreifen, die wir vorhin gehört haben, die du uns bereitgestellt hast, die Dinge mit dir zu erleben in dieser Dürrezeit. Danke, dass du unser Versorger bist. Danke, dass du ein Gott bist, der uns an die Hand nimmt, dass du ein guter Hirte bist. Und ich bete das für die ganze Gemeinde aus, die heute Morgen hier ist, für die Familien, die gerade unten sind, für die Leute, die vor dem Livestream sitzen, dass sie deine Fülle genau jetzt spüren dürfen. Danke, dass wir wirklich mutig sein können und wirklich Ja zu dir sagen. Dass wir keine Scham haben. Danke, dass mit dir Scham keinen Platz hat. Du bist so gut. Danke, dass du uns wirklich immer und immer wieder in die Hand nimmst. Amen.